Reko-Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis.
Osteoporose ist charakterisiert durch eine Veränderung der Knochenstruktur und der Knochendichte. Sie tritt vor allem bei Frauen nach den Wechseljahren, aber auch bei Männern auf. Neben dem Geschlecht spielt vor allem das Alter eine große Rolle für die Entwicklung und Veränderung der Knochendichte. Der Knochen reagiert aber auch auf andere Einflüsse, sodass beispielsweise der Knochenstoffwechsel abnimmt oder sich verändert. Die langfristige Folge einer Veränderung der Knochenstruktur oder auch der Knochendichte ist der Anstieg des Knochenbruchrisikos. Die eben angesprochenen Einflüsse auf den Knochen werden als sogenannte Risikofaktoren bezeichnet. Ein Teil dieser Risikofaktoren verändert auch die Knochendichte, aber in erster Linie erhöhen die Risikofaktoren das Risiko für osteoporotische Knochenbrüche. In der heutigen Folge wollen wir uns intensiver anhand von einigen konkreten Beispielen mit dem Thema der Risikofaktoren befassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Reko-Podcasts. Mein Name ist Dr. Christiane Karrenberg, ich bin niedergelassene Orthopädin und Unfallchirurgin aus Rösrath bei Köln. Wie immer ist Professor Uwe Maus, Orthopäde und Unfallchirurg am Universitätsklinikum Düsseldorf, an meiner Seite. Hallo Uwe.
Hallo Christiane.
Osteoporose ist eine Volkskrankheit und betrifft spätestens ab dem mittleren Lebensalter von ungefähr 50 Jahren einen großen Teil der Bevölkerung. Die Knochendichte unterliegt einem Entwicklungsprozess und nimmt bis zum Alter von ungefähr 30 Jahren zu, um dann bis ungefähr zu einem Alter von 50 Jahren konstant zu bleiben. Gerade im Gespräch mit Patientinnen und Patienten taucht häufig die Frage auf, was man selber gegen Osteoporose tun kann. Kurz zusammengefasst, die übliche Empfehlung ist dann regelmäßig zu trainieren und eine ausreichende Einnahme von Calcium und Vitamin D. Daneben sollte man aber auch bestimmte Dinge vermeiden, die einen Einfluss auf die Entwicklung der Osteoporose haben. Um mehr über Prävention zu erfahren, hören Sie gerne unsere vorherige Podcast-Folge zum Thema Vorbeugung.
Bei der Prävention oder Vorbeugung der Osteoporose werden ja vor allem Bewegung und die ausreichende Zufuhr von Nährstoffen, also Calcium, Vitamin D oder auch Eiweiß empfohlen. Das hattest du ja eben auch schon gesagt. Umgekehrt ist natürlich ein Mangel an diesen Vorbeugungsmaßnahmen auch ein Risikofaktor und beeinflusst das Risiko für Knochenbrüche. Neben diesen beeinflussbaren Risikofaktoren gibt es auch nicht beeinflussbare Risikofaktoren, die vor allem für die Abschätzung des Risikos für Knochenbrüche dienen und auch helfen, eine Entscheidung hinsichtlich einer möglichen Therapie zu treffen. In der überwiegenden Zahl sind diese Risikofaktoren andere Erkrankungen, die einen Einfluss auf den Knochen haben und die man im Rahmen der Diagnose der Osteoporose berücksichtigen sollte. Ich würde aber vorschlagen, dass wir zunächst mit den Risikofaktoren beginnen, die zur Vorbeugung einer Osteoporose dienen.
Okay, und womit sollen wir dann anfangen?
Naja, es gibt Risiken, die wir alle leider nicht beeinflussen können, nämlich das Alter und das Geschlecht. Das Risiko für Knochenbrüche steigt bei Frauen nach den Wechseljahren stark an, sodass hier ein besonderes Risiko besteht. Und mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für Knochenbrüche unabhängig vom Geschlecht, also egal ob Mann oder Frau, an. Das führt dann dazu, dass in der Leitlinie zur Behandlung der Osteoporose bzw. zur Diagnostik und Behandlung der Osteoporose ab einem Alter von 70 Jahren bei Frauen und 80 Jahren bei Männern grundsätzlich die weitere Abklärung der Osteoporose empfohlen wird. Das ist an sich nichts Schlimmes. Es geht dabei eigentlich um die Erfassung der Risikofaktoren, über die wir heute sprechen, und eben die Untersuchung von der Knochendichte und später auch von den Laborwerten. Und bis zu dem Alter von 70 oder 80 ist das Risiko aus der Kombination aus Alter und Geschlecht an sich doch nicht so hoch, dass es das schon ein hohes Risiko verursachen würde. Aber das Risiko wird dann eben durch andere Erkrankungen oder Lebensumstände weiter erhöht.
Uwe, ich würde zunächst gerne noch einmal auf das Thema Bewegung zurückkommen. Es ist sehr wichtig, dass insbesondere ältere Patientinnen und Patienten, wie man sagt, nicht ans Liegen kommen. Gemeint ist damit, dass man vermeiden soll, für längere Zeit keine körperliche Belastung zu haben, also extrem viel Sitzen oder sogar Bettlägerigkeit zu vermeiden. Es kommt sehr schnell zu einem Rückgang der Muskulatur und vor allem auch der Leistungsfähigkeit der Muskulatur und in der Folge dann auch zu einem Rückgang der Knochendichte. Untersuchungen an älteren und auch jüngeren Probanden haben gezeigt, dass beide innerhalb recht kurzer Zeit, wir reden hier über Wochen, einen messbaren Rückgang der Knochendichte haben. Während sich jedoch Jüngere davon schneller wieder erholen und Muskulatur und Knochen wieder aufbauen können, dauert dies bei älteren Patienten deutlich länger oder es ist sogar eine vollständige Erholung nicht mehr möglich. Dadurch steigt, wie gesagt, das Risiko für Knochenbrüche an. Für die Behandlung von Knochenbrüchen, egal ob in der Praxis oder im Krankenhaus, ist das ein wichtiger Punkt. Während früher bei der Knochenbruchbehandlung teilweise lange Ruhephasen empfohlen wurden, wird heute sehr früh wieder mit der Mobilisation begonnen. Und dabei geht es genau um diesen Punkt des steigenden Knochenbruchrisikos durch Bettlägerigkeit und natürlich dem Training des Kreislaufs.
Das ist ein ganz wesentlicher Punkt und führt im Grunde genommen auch schon bereits zum nächsten Risiko, das unmittelbar mit der Muskulatur zusammenhängt. Das Thema Stürze spielt im Zusammenhang mit Knochenbrüchen natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Mit zunehmendem Alter steigt auch das Risiko für Stürze an, weil Muskelkraft und Koordination nachlassen. Deswegen sollten diese beiden Aspekte auch relativ früh gefördert werden, um bereits zeitig das ansteigende Sturzrisiko verhindern zu können. Und zu dem Sturzrisiko an sich tragen eben auch noch Medikamente bei, wie zum Beispiel starke Schmerzmittel oder auch Schlafmittel, die das Risiko für Stürze im Alltag deutlich erhöhen können. Also wenn man beispielsweise mit Schlafmittel nachts aufsteht und dann stürzt. Und wer stürzt, hat natürlich ein höheres Risiko für einen Knochenbruch. Wie machst du das denn in deiner Praxis? Wie erfasst du das Sturzrisiko oder was machst du mit deinen Patientinnen und Patienten?
Naja, gerade bei den älteren Patientinnen und Patienten ist es wichtig herauszufinden, ob ein Sturzrisiko besteht. Deshalb führe ich mit den Patientinnen und Patienten eine Befragung mittels Fragebogen durch und jährlich führen wir Sturzteste, wie zum Beispiel den Chair-Rising-Test durch.
Chair-Rising-Test? Was macht man denn da genau?
Bei dem Chair-Rising-Test fordern wir die Patientinnen oder Patienten auf, die Arme an den Schultern zu verschränken und dann möglichst schnell 5-mal aus dem Sitzen heraus aufzustehen. Das Verschränken der Arme soll verhindern, dass sich die Patientinnen und Patienten mit den Armen abstützen oder sogar Schwung holen. Wenn man dafür mehr als 11 Sekunden benötigt, ist das ein Hinweis auf ein erhöhtes Sturzrisiko.
Okay, also ist eine Möglichkeit, praktisch die Körperfunktion zu erfassen. Und in dem Fragebogen fragst du wahrscheinlich auch die Begleiterkrankungen ab, die das Sturzrisiko erhöhen?
Ja, genau. Neben den Erkrankungen kann aber auch das häusliche Umfeld zum Sturzrisiko beitragen. Im Grunde genommen kann das alles sein, was dazu führt, dass man stolpert oder hinfällt. Also zum Beispiel Stolperfallen, die zu Hause vorhanden sind, wie zum Beispiel Stromkabel oder Teppichkanten. Das können auch Möbelstücke sein, die ungünstig im Haushalt positioniert sind. Oder auch die Bewegung mit einer Brille, die von der Sehstärke nicht mehr passt, kann zu einem erhöhten Knochenbruchrisiko führen. Ein typisches Beispiel wäre das Aufstehen aus dem Sitzen mit Lesebrille, mit der man Unebenheiten auf dem Boden kaum noch erkennen kann.
Oh ja, stimmt, das kenne ich auch. Neben dem Thema der körperlichen Aktivität spielt natürlich auch das Thema Ernährung und Lebensstil eine wesentliche Rolle. Bezogen auf das Risiko der Entwicklung der Osteoporose kommt dann noch das Körpergewicht hinzu, das eben auch eine Rolle spielt und einen Einfluss auf das Frakturrisiko hat. Allgemein wird empfohlen, dass der sogenannte Body Mass Index, BMI, also ein Maß zur Berechnung des Gewichtes bezogen auf die Körpergröße, größer als 20 sein sollte.
Ja, aber wie so häufig im Leben gilt auch hier, nicht viel hilft viel. Eine Adipositas, also eine Zunahme des Gewichtes in einem Bereich mit einem Body Mass Index von größer 30, hat keinen weiteren positiven Aspekt mehr auf die Entwicklung einer Osteoporose.
Neben diesen Faktoren haben wir aber auch noch das Thema Rauchen, das wir ansprechen sollten.
Ja, stimmt. Rauchen oder Nikotinkonsum ist ja in vielen medizinischen Bereichen ein Dauerthema. Neben den wahrscheinlich bekannten Auswirkungen des Rauchens auf das Herz und die Blutgefäße sowie die Lunge wirkt sich Rauchen auch auf den Knochen aus und führt zu einem erhöhten Osteoporoserisiko.
Sag mal, kennst du eigentlich eine Schwelle, bis zu der man in Anführungsstrichen sicher rauchen kann?
Nein, ich glaube, über eine sogenannte Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen Rauchen und Osteoporose habe ich noch nie gelesen. Und vor allem keine, bei der eine Untergrenze beschrieben wäre, bis zu der Rauchen keine Wirkung auf den Knochen hätte.
Ja, also ich wüsste auch keine, aber irgendwie erscheint es ja logisch, dass die Folgen von sehr intensivem Rauchen stärker sind als die von gelegentlichem Rauchen.
Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen.
Rauchen hat neben dem erhöhten Risiko für Knochenbrüche aber noch weitere Folgen. Die Heilung von Knochenbrüchen wird durch das Rauchen stark beeinflusst und führt unter Umständen sogar zu einer ausbleibenden Heilung des Knochens. Und Rauchen hat nicht nur eine Wirkung auf den Knochen, sondern selbstverständlich auch auf andere Organe. Auch eine COPD, also eine chronische Lungenerkrankung, die unter anderem auch durch das Rauchen entstehen kann, hat einen Einfluss auf das Bruchrisiko. Und dann kann natürlich eine Erkrankung zu einer notwendigen Therapie führen, die wiederum das Risiko weiter steigern kann.
Hast du dazu mal ein Beispiel?
Ja, wir können bei den Lungenerkrankungen bleiben. Viele werden bei Lungenerkrankungen diese kleinen Sprühfläschchen mit Medikamenten zum Einatmen kennen. Es gibt davon verschiedene Wirkstoffe, die man einatmen kann, aber in einigen ist Cortison enthalten. Und auch hier ist die langfristige Anwendung in höherer Dosierung mit einem gesteigerten Bruchrisiko verbunden.
Vielleicht erklären wir einmal, woher die Bezeichnung Risikofaktor bei der Osteoporose eigentlich kommt. Wir haben ja schon über das Grundrisiko durch Alter und Geschlecht gesprochen. Nun gibt es zu vielen verschiedenen Erkrankungen wissenschaftliche Studien, die die Häufigkeit von Brüchen bei diesen Erkrankungen untersuchen. Beispielsweise anhand von Abrechnungsdaten der Krankenkassen oder großen klinischen Studien. Und aus diesen Studien kann man dann das Risiko für eine bestimmte Situation errechnen. Und wenn diese Situation eben zu einer Erhöhung des Risikos führt, wird sie in die Liste der Risikofaktoren aufgenommen.
Genau, das macht vielleicht auch deutlicher, warum ein Knochenbruch ohne Sturz oder ohne sogenanntes adäquates Trauma zu einer Erhöhung des Risikos für Folgefrakturen führt. Nehmen wir mal das Beispiel eines Wirbelbruches. Je deutlicher der Bruch ist, also je mehr der Wirbel deformiert ist, und je mehr Wirbel gebrochen sind, desto höher ist auch das Risiko für weitere Brüche. Und das gilt genauso für Hüftbrüche, Schulterbrüche oder auch Unterarmbrüche. Durch die vorliegenden Brüche hat man sozusagen den Beweis, dass die Knochen entsprechend brüchig geworden sind und das Risiko für Folgefrakturen steigt an. Ein ganz wesentlicher Aspekt bezüglich der Risikofaktoren ist auch die Einnahme von bestimmten Medikamenten. Das Problem bei Medikamenten ist allerdings, im Gegensatz zu den Themen, die wir bisher besprochen haben, dass man die Einnahme der Medikamente natürlich selber nicht so gut beeinflussen kann, sondern dies in Rücksprache beispielsweise mit der Hausärztin oder dem Hausarzt oder auch der Orthopädin oder dem Orthopäden überprüfen sollte.
Ein absolut wichtiger Aspekt. Zu den Medikamenten, die einen Einfluss auf die Osteoporose haben, gehören beispielsweise Medikamente gegen Depressionen oder epileptische Anfälle oder auch Cortisonpräparate als Tablette oder Inhalator. Aber auch starke Schmerzmittel oder Beruhigungsmittel haben einen Effekt auf das Knochenbruchrisiko.
Wo du es gerade ansprichst, ist ein ganz wichtiges Thema. Vor allem die hochdosierte Einnahme von Cortisonpräparaten über eine gewisse Zeit führt zu einer Veränderung des Knochenstoffwechsels und zu einer deutlichen Erhöhung des Risikos für Brüche. Aber auch niedrigere Dosierungen an Cortison über einen längeren Zeitraum haben einen negativen Effekt auf den Knochen.
Außerdem haben wir die Medikamente, die einen Einfluss auf den Magen bzw. die Magensäure haben. Diese sogenannten Protonenpumpeninhibitoren führen bei einer Einnahme über lange Zeit auch zu einer Veränderung des Osteoporoserisikos. Insbesondere durch eine Veränderung des Säuregehaltes des Magens wird die Aufnahme von Calcium aus der Ernährung beeinflusst.
Ja, das ist ein absolut häufiges Thema mit den Patientinnen und Patienten, egal ob im Krankenhaus oder in der Praxis. Aber an dieser Stelle wichtig wäre der Hinweis, dass man bitte nicht vor Sorge vor einer Osteoporose einfach die Medikamente nicht mehr einnimmt.
Nein, so ist das auch sicher nicht gemeint. Sollten Patientinnen und Patienten in dieser Hinsicht Fragen haben, sollten sie dies natürlich mit den jeweilig behandelnden Ärztinnen oder Ärzten absprechen.
Genau, das gilt umso mehr bei den Risikofaktoren, auf die wir jetzt zu sprechen kommen. Es gibt eine ganze Reihe von Erkrankungen, die einen Einfluss auf das Knochenbruchrisiko haben. Dazu gehören endokrinologische Erkrankungen, also Erkrankungen, die etwas mit dem Stoffwechsel und Hormonen zu tun haben. Rheumatologische Erkrankungen, bei denen es zur chronischen Entzündung der Gelenke oder an der Wirbelsäule kommt. Und auch Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes oder neurologische und psychiatrische Erkrankungen. Und es gibt noch weitere Erkrankungen, wie die Herzinsuffizienz, also Herzschwäche, Alkoholkonsum oder Veränderung des Knochenmarkes, die sogenannten Gammopathien. Sollen wir vielleicht die einzelnen Themen mit ein paar Beispielen erläutern?
Ja, ich glaube, sonst ist es nicht so gut verständlich. Lass uns mal mit den endokrinologischen Erkrankungen anfangen. Endokrinologie befasst sich mit Erkrankungen des Hormonhaushaltes und des Stoffwechsels.
Okay, und welche Erkrankungen gehören dann in diesen Bereich?
Am bekanntesten sind wahrscheinlich die Zuckerkrankheit Diabetes. Dabei haben beide Formen, also Typ 1 Diabetes, den oft schon Kinder haben, und Typ 2 einen Einfluss auf das Frakturrisiko.
Macht es denn einen Unterschied, ob man Insulin spritzen muss oder nicht?
Was das Frakturrisiko betrifft, eigentlich nicht. Wichtig ist aber aus verschiedenen Gründen, dass der Blutzucker gut eingestellt ist. Über- oder Unterzuckerung sind also zu vermeiden. Aber vor allem der Diabetes Typ 1, der ja mehr bei Jüngeren auftritt und sehr häufig mit Insulin behandelt wird, führt zu einer deutlichen Erhöhung der Wahrscheinlichkeit von Knochenbrüchen.
Okay, und welche Erkrankungen gehören noch dazu?
Naja, zum Beispiel eine Veränderung der Geschlechtshormone hat natürlich auch Einfluss auf den Knochen. Nicht nur bei Frauen nach der Menopause, sondern auch bei Männern kann es einen Mangel an Geschlechtshormonen geben. Und dieser führt neben anderen Effekten auch zu einem gehäuften Auftreten von Knochenbrüchen.
Das Thema Endokrinologie und Hormone ist ja relativ kompliziert. Wie setzt du das denn in deiner Praxis um?
Ja, es ist vor allem für die Patientinnen und Patienten sehr kompliziert und schwer an alles zu denken. Deswegen erfassen wir diese Risikofaktoren, wie gesagt, mit einem Fragebogen, den die Patientinnen und Patienten während der Wartezeit in der Sprechstunde ausfüllen können und den wir dann natürlich zusammen besprechen.
Ja, so machen wir es in der Klinik auch. Oder wir befragen die Patientinnen und Patienten gezielt nach diesen Risiken. Zum Beispiel auch nach Hüftbrüchen bei den Eltern. Viele erinnern sich vielleicht nicht mehr daran, aber wenn sich die Eltern die Hüfte gebrochen hatten, ergibt sich daraus auch für die Kinder ein erhöhtes Risiko. Du hattest eben rheumatologische Erkrankungen erwähnt, also Erkrankungen mit chronischen Entzündungen der Gelenke und des Bewegungsapparates. Welche sind denn besonders wichtig?
Vor allem die rheumatoide Arthritis, also das typische Gelenkrheuma, aber auch der sogenannte Morbus Bechterew, bei dem es zu einer zunehmenden Versteifung der Wirbelsäule kommt. Oder der systemische Lupus erythematodes. Im Grunde sind dies Autoimmunerkrankungen, bei denen es durch Veränderungen des Immunsystems zu Entzündungsprozessen kommt. Und die Entzündung fördert eben den Knochenabbau und das Frakturrisiko.
Ein weiteres Thema sind die Magen-Darm-Erkrankungen. Bezüglich der Magen-Darm-Erkrankungen muss man vor allem die Erkrankungen erwähnen, bei denen es zu einer veränderten Aufnahme von Nährstoffen aus dem Darm kommt. Das sind insbesondere die Zöliakie, besser auch als Glutenunverträglichkeit bekannt. Und auch Operationen am Magen können dieses Problem verursachen. Durch die Magenoperationen kommt es zu einer Veränderung des Säurehaushaltes im Magen und später im Darm und damit auch zu einer veränderten Aufnahme von Calcium.
Das ist im Grunde der gleiche Effekt, den auch die langfristige Einnahme von säurehemmenden Medikamenten, sogenannten Protonenpumpenhämmern, haben, wie vorhin schon erwähnt. Auch hierdurch kommt es zu einer geringeren Säureproduktion und damit zu einer veränderten Calciumaufnahme.
Ja, und dann gibt es noch die Erkrankungen aus dem Bereich der Neurologie und Psychiatrie. Was ist denn hierüber wichtig zu wissen?
Ich denke, wegen der Häufigkeit muss man hier den Schlaganfall, Epilepsie und die Depression erwähnen. Depressionen sind häufiger, als man denkt. Zahlen der AOK nach leiden ca. 11% der Frauen und 5% der Männer unter einer Depression. In der Leitlinie Depression werden ca. 8% der Bevölkerung zwischen 18 und 79 Jahren angegeben, die unter einer Depression leiden. In der Gesundheitsberichterstattung des Bundes ging das RKI davon aus, dass 8-10% der älteren Menschen unter einer Depression leiden, bei Heimbewohnern noch mehr. Und die Depression an sich führt zu einem erhöhten Risiko für Knochenbrüche. Aber die Depression ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, dass die Erkrankung das Leben natürlich auch in anderen Bereichen beeinflusst. Patientinnen und Patienten, die an einer Depression leiden, bewegen sich vielleicht weniger, ernähren sich weniger bewusst und verstärken dadurch noch einmal das Risiko.
Neben der Depression hattest du ja den Schlaganfall und die Epilepsie erwähnt. Beide können durch das erhöhte Sturzrisiko, aber auch durch die veränderte Belastung zu einem erhöhten Risiko für Brüche führen. Zusätzlich zur eigentlichen Erkrankung. Gerade bei der Epilepsie ist aber auch die Medikation wichtig. Sie kann zwar auch zu einem veränderten Knochenstoffwechsel führen, aber sie kann vor allem auch die epileptischen Anfälle verhindern, in denen sich Betroffene leicht die Knochen brechen können.
Das Thema Risikofaktoren in einer Folge vollständig zu besprechen und zu erklären, ist ziemlich schwer und wahrscheinlich auch nicht gut verständlich. Wir werden zu den einzelnen Themen auch solche, die wir heute nicht erwähnt haben, wie zum Beispiel Brustkrebs oder Prostatakrebs, weitere Folgen aufnehmen, bei denen wir dann die Entwicklung des Risikos noch genauer ansehen können. Ich würde fast sagen, für heute war es schon komplex genug.
Ja, da hast du recht. Das Thema der Risikofaktoren ist auch bei der Aktualisierung der Leitlinie immer wieder ein großes Thema, weil immer die aktuelle Literatur zu den Themen ausgewertet werden muss. Deswegen verändert sich hierbei auch immer wieder mal etwas.
Sollten Sie also Fragen bezüglich Ihres Risikos haben, sprechen Sie beim nächsten Mal Ihre Ärztin oder Ihren Arzt an. Sie oder er kann Sie dann individueller beraten. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen möchten, abonnieren Sie unseren RECO-Podcast gerne.
Wir freuen uns auf Sie in unserer nächsten Folge. Bis dahin, achten Sie auf Ihre Knochen.